Ich bin nicht nur ein Kapitel. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ganz persönlichen Vorlesestunde. Heute habe ich euch ja versprochen und eine kleine Überraschung mitgebracht. Okay, so klein ist sie gar nicht. Ich habe die liebe Steffi von Living the Max bei mir. Magst du dich einmal vorstellen, liebe Steffi?
Sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne.
Ich habe schon, als ich hergefahren bin, kurz überlegt, wie lange wir uns jetzt eigentlich schon kennen. Und das ist schon wirklich, ja, wenn ich mal überlege, eine ganze Weile. Und so viel passiert seitdem.
Oh ja, wir sind groß geworden.
Ja.
Oder halt auch nicht.
allein jetzt auch schon zu hören, die Ankündigung oder die Anmoderation in Anführungszeichen, wenn ich überlege, Living the Max, das Mentoring-Programm, ist jetzt auch ja gerade erst noch gar nicht so lange entstanden und noch in den, ich sag mal so, Kinderschuhen vorhanden, aber macht mich einfach so stolz, auch die Anfrage von dir, dass du gesagt hast, hey, ich finde das so toll, den Podcast, den ihr macht und das, was ihr da ins Leben gerufen habt, und durch die Geschichte, die ja uns auch bezüglich dem Thema verbindet, da einfach, dass du gesagt hast, hey, ich würde das total gerne mit dir loslegen in der Art und Weise, in der Vorleserunde sozusagen heute. Freut mich auf jeden Fall total und ich bin gespannt auf die heutige Folge und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du da bist. Nachher im Tipp des Kapitels kommt auch noch mehr dazu. Ja, aber magst du mal verraten, warum ich dich heute hier haben wollte und unser heutiges Tagesthema verraten?
Ja, so viel schon mal vorweg. Heute wird auf jeden Fall Tacheles geredet. tatsächlich, wir haben letztens ja auch schon drüber gesprochen, kann ich mich auch noch erinnern, als wäre es irgendwie erst letzte Woche gewesen, hatten wir, was das angeht, ja eine sehr besondere Verbindung, denn ich war mehr oder weniger ja auch wahrscheinlich eher unausgesucht mit einer der Ersten oder die Erste, die von deiner Geschichte erfahren hat. Und von daher bin ich heute vor allem auch aus dem Grund hier, um auch aus meiner Sicht heraus darüber zu sprechen, wie ist das, wie spricht man mit Angehörigen darüber, was kann man da vielleicht auch noch für sich mitnehmen.
Und was tut man überhaupt nicht.
Und deswegen...
Ja, wir reden heute Tacheles, ne? Wie sagen wir es Angehörigen, wie sagen wir es Freunden, sagen wir es überhaupt oder lassen wir es einfach sein? Wen wollen wir auf diese Reise mitnehmen?
Ja.
Darüber geht's heute und ja, Steffi war wirklich die Erste, der ich das erzählt habe, dass Helmut in mein Leben getreten ist. Gut, wir wussten ja alle irgendwie durch diese Optik, die Helmut damals sich präsentiert hatte und sich schön in den Mittelpunkt gedrängt hatte, dass es halt nichts Gutes ist und weil ja auch zig Ärzte vorher schon gesagt haben, ja, Frau, na gut, das darf ich jetzt hier nicht sagen, kleine Frau von nebenan, dass es nichts Gutes in ihrer Brust, aber ja, wir wissen nicht, was es ist. Und als ich denn vor 5 Jahren in der Charité war und in deiner Nähe war, dachte ich dann halt, gut, dann können wir uns ja gleich danach auf ein Käffchen verabreden. Warum ich dich gefragt habe, weiß ich nicht, weil ich wusste ja, ich krieg diese Diagnose und keine Ahnung, was mich dazu geritten hatte. Auf jeden Fall saß ich dann in der Bahn, nachdem ich die Diagnose erhalten habe und musste erstmal absagen, weil ich bin ja strukturiert, ich bin organisiert und anstatt, dass ich meinen Mann heulend anrufe, habe ich erstmal Steffi geschrieben und habe gesagt, ja, du, tut mir leid, unser Treffen kann nicht stattfinden. Helmut ist was Böses, es hat sich bestätigt. Und ja, wie ich das gemacht habe und dass es komplett nach hinten losgehen kann, erzählt euch Steffi jetzt.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist ja auch, also zum damaligen Zeitpunkt war mein Zeitplan super, super straff. Da hatte ich ja auch noch verschiedene Spots, auch durch die Selbstständigkeit, durch den Vertrieb war ich auch immer so viel unterwegs, dass ich auch glaube, es gab wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, in dieser Woche nur ungefähr den Tag, wo ich gesagt habe, okay, da würde es mir irgendwie so ein bisschen passen, lass da mal gerne treffen. Und da war ich gerade, hatte gerade Sportkurse gegeben und war im Fertigmachen und musste mich auch beeilen, damit ich es auch pünktlich schaffe. Und dann sehe ich die Nachricht und dachte mir so, ja, jetzt setzen wir uns mal erstmal hin. Ja. Weil tatsächlich habe ich jetzt gerade ja auch schon gemeint im Vorfeld, dass ich mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig sicher war, ob mir das so bewusst war, dass du direkt im Vorfeld auch überhaupt in der Charité warst, beziehungsweise dass es da um konkret jetzt diesen Tag der Diagnose ging,
ja.
Sondern für mich war das so, also ich gehe ja eh immer so vom allerbestmöglichsten erstmal aus, bis dann irgendwann mal schwarz auf weiß irgendwo was steht. Da, was das angeht, sind wir uns ja schon auch sehr ähnlich, so im Sinne von, wir verdrängen erstmal so das Negative und halten am Positiven fest. Und von daher war das natürlich, ja, also ein absoluter Schock in dem Moment. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Chefin von dem Studio, wo ich da die Kurse gegeben habe, die war da. Und habe mich dann auch erstmal hingesetzt und dann kam sie irgendwie, ich weiß gar nicht, warum sie reinkam. Und dann hatte sie auch gefragt, Mensch, was ist denn los? Und meinte ich so, Mensch, ich wollte mich gerade mit einer Freundin treffen. Jetzt hat sie mir gerade erzählt, dass sie Krebs hat. Sie so, wie? Ich so, ja, ich weiß auch nicht, wie. Also, ich war tatsächlich völlig schockiert in dem Sinne natürlich erstmal. Und natürlich gehen einem da auch die verrücktesten Gedanken dann gleich durch den Kopf. Okay, was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Wie schlimm ist es denn jetzt? Was macht man jetzt überhaupt? Also natürlich so diese Gedanken, okay, ja, soll ich kommen? Sehen wir uns? Was kann ich tun? Soll ich anrufen? Also man will natürlich irgendwie helfen, die Situation besser machen, aber da wirst du ja wahrscheinlich auch nachher nochmal drüber sprechen. Wie kann man es irgendwie überhaupt besser machen oder was kann man eigentlich überhaupt machen? Weil ich glaube, eigentlich kann man ja gar nicht so viel machen, außer einfach so da zu sein in dem Sinne. Aber natürlich will man ja irgendwie helfen. Und das weiß ich noch, dass das für mich auch ein interessantes Gefühl war, erstmal zu sehen, so viel, man kann gar nicht so viel machen. Und es geht immer gar nicht darum, unbedingt jetzt etwas zu tun, um zu helfen, sondern letztendlich ist ja vor allem das Dasein auch schon dann die erstmögliche Hilfe. Aber ja, das war tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung und natürlich erstmal ein großer Schock, weil du bist ja auch eine oder ja, für alle, die das jetzt auch gerade hören, Jeannie ist grundsätzlich immer so jemand gewesen oder auch immer noch jemand, der ja vieles auch vor allem mit sich ausmacht und dem es auch immer irgendwie gut geht, ne? Und du hast es vorher ja auch nie so, also es war irgendwie für mich zumindest, ich weiß nicht, ob für alle anderen, aber vor allem auch für mich, nie so klar, dass es jetzt so eine
Bombe ist,
ja, die platzt, dass ja. Das jetzt so in dem Ausmaß sich in diese Richtung entwickeln kann, das war irgendwie, nee, das stand nicht zur Debatte so gefühlt, ja. Ne? Weil, also allein so auch von dem, wie du ja auch mal damit umgegangen, das stand, ich glaube, wahrscheinlich stand es für dich auch eigentlich gar
überhaupt
nicht so richtig
nicht.
Zur Debatte.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch am Tag der Diagnose, ich weiß noch, es saßen Hipsters daneben, ne? Weil die Charité ist ja immer mit Studenten besudelt. Und ich wurde halt gefragt, ob die dabei sein können. Und die Ärztin wusste auch gar nicht, wie sie mit mir reden sollte. Also es war richtig, die war ein bisschen älter als ich. Mm. Bildschön sah aus wie, kennst du noch von Germany's Next Topmodel, die zweite Gewinnerin, diese Barbara mit den roten langen Haaren. Also immer, wenn ich sie gesehen habe, musste ich an diese Barbara denken.
Ja.
Und sie hat auch erst in der Hälfte des Gesprächs, also gesagt, dass ich Brustkrebs habe. Ne? Mhm. Vorher war es immer so, ja, und du weißt ja, ich weiß gar nicht, ob sie mich geduzt hat, weil ich war ja auch jünger, ne? Ich war ja immer die Jüngste. Und ja, Helmut ist was Böses und ich, ja, weiß ich so. Also für mich war es so.
Logisch, dass es jetzt
ja,
nicht.
Ja, naja, klar. Ja. Ist halt nicht, ne? Ja. So schön ist er nicht, aber er ist halt da. Ja, und keine Ahnung, also wahrscheinlich habe ich mich auch einfach mit dir getroffen, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass jetzt dieser Arzt mir auf einmal was sagen konnte, ne? Weil so viele Ärzte vorher konnten es halt nicht und ja, warum auf einmal die, ne? Ich kam ja da auch an und dann hieß es, ja, nee, sowas haben wir hier noch nie gesehen und ich bin hier schon die eine Schwester, ich glaube, die hat 40 Jahre schon in der Charité gearbeitet und ja, tagtäglich mit Brustkrebspatienten zu tun und ja, wahrscheinlich dachte ich auch, ich gehe danach einmal mit dir ein Käffchen trinken. Ich wusste auch selber nicht. Also ich habe ja wirklich erst, als ich denn die Todesdiagnose erhalten habe, da habe ich das erste Mal geweint. Na, vorher war, ich weiß nicht, ob ich zu naiv war, zu jung oder einfach auf mein Gefühl gehört habe, dass ich das schaffe. Aber hattest du zu dem Zeitpunkt schon Berührung mit dem Thema Krebs? Also, weil für viele Leute ist es ja so, wenn du sagst, ich habe Krebs, dann denken die an den Tod.
Den allerersten Gedanken hatte ich, glaube ich, nicht, weil, also ich hatte Berührung schon durch mein Opa, also eigentlich durch meine Oma. Gut, die ist tatsächlich am Brustkrebs verstorben, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Die ist, da war ich 2 oder 1,5 oder so. Das weiß ich jetzt nur aus Erzählungen von meiner Mama. Was ich direkt miterlebt hatte, war bei meinem Opa, der hatte Blasenkrebs. Und das war aber, operabel und letztendlich, aber nicht zu dem Zeitpunkt war, hat er ja auch noch gelebt gehabt. Und das hatte er, durch die Operation war das soweit in Ordnung. Es kam dann nochmal wieder, auch ein zweites Mal, aber auch das konnten sie operieren. Und damit war das so ein okay, sag ich mal. Zu dem Zeitpunkt meine ich jetzt, also danach kamen tatsächlich jetzt noch 1, 2 Fälle, auch im engsten Familienumfeld. Aber zu dem Zeitpunkt war das so mit meinem Opa, so dieses, ja, okay, ist jetzt erstmal keine schöne Diagnose logischerweise, aber
man kann es rausoperieren.
Geht schon irgendwie, ne?
Genau. Ja. Und das habe ich halt auch gedacht, dass man es halt operieren kann, weil das war ja damals, ich nenne es ja mutierte Milchzyste, ne? Du kennst ja das Gebilde noch. Und es wurde ja immer nur von einer OP geredet, so von wegen, wir müssen diese Milchzyste entfernen, die geht nicht von alleine weg, bis ich nachher herausgestellt hatte, oh nee, da sind lauter Bubbles drin, die ihren eigenen Blutdruck haben. Und ich glaube, an dem Tag wurde mir auch noch nicht gesagt, dass ich diese OP erstmal nicht kriege, sondern eine Chemotherapie. Weißt du das? Hatten wir darüber geredet? Ich glaube, das kam erst, weil ich musste ja wirklich jeden zweiten oder dritten Tag dorthin, dass mir das erst danach, nachdem die Tumorkonferenz denn auch stattgefunden hatte, preisgegeben wurde. Und vielleicht war ich deswegen auch noch so locker, weil ich war dann auch immer so, Helmut wird halt einfach rausoperiert und dann kann ich beruflich weiter voranschreiten. Ja. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Berlin und wahrscheinlich war das auch dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte dich jetzt sehen, du hast Zeit und gar nicht weiter drüber nachgedacht, weil so meine Krankheit.
Weil immer so die Frage nur war, okay, wie groß ist es halt und wie kann die Zyste dann entfernt werden, so nach dem Motto. Das war ja so das, was so im Raum stand erstmal.
Ja, eben. Und dadurch, dass sie ja auch alle 2 Wochen punktuell punktiert wurde, konnte ich auch dieses Ausmaß nachher gar nicht erkennen. Klar, es wurde immer größer, es wurde immer heftiger, aber es wurde halt immer punktiert und dann war so, okay, an dem Tag hatte ich Schmerzen, aber dann konnte ich halt mein Leben weiterleben. Ja. Ne? Obwohl ich auch sagen muss, ich saß ja dann da in der Charité und habe ein Tablet vor die Nase gekriegt und dachte erstmal so, okay, Technik, ich und Technik, na super. Und musste einen Fragebogen ausfüllen. Und da ging es dann auch drum, ob man so Ängste hat, Wut hat. Und ich bin damals, da hat es halt immer auf meinen beruflichen Stress bezogen. Aber ich weiß nicht, ob es eine Panikattacke letztendlich war. Ich bin weinend in der Dusche zusammengebrochen. Und das wurde mir, als ich dieses Tablet in der Hand hatte, habe ich so, wie wir gerade schon davor, vor der Podcastaufnahme drüber geredet hatten, hat sich so alles bei mir zusammengezogen. Und dieser Moment ist mir so in diesen Sinn gekommen und ich so, ja krass, vielleicht war es wirklich schon Helmut, der mir einfach gezeigt hatte so, ey, ich klopfe mal an der Tür und in dir drin ist gar nichts gut, ich reiß jetzt alles an mich.
Ja.
Und das ist schon so krass, weil ich ja auch Patienten, Frau Krebs, hallo, wenn du es siehst, kennengelernt habe. Und sie heißt wirklich Frau Krebs, also sie meinte, das ist so krass, sie war meine Bettnachbarin nach einer OP und sie meinte, sie hat es gar nicht gemerkt. Also sie hatte keine Anhaltspunkte und es kam halt raus, weil sie 50 wurde, dann hast du diesen Zettel im Briefkasten, herzlichen Glückwunsch, sie dürfen jetzt zur Mammographie.
Ja.
Und ihre Mutter hatte sie immer gedrängt und meinte, komm, jetzt mach das. Und sie, boah, lass mich ja nicht in Ruhe, gut, dann mache ich das.
Ja.
Und da kam es halt auch raus und sie musste aber keine Chemo machen, nicht operiert werden, doch eine kleine OP hatte sie. Aber das war es dann halt auch. Ich dachte, krass, ich dachte, mit Krebs braucht man halt immer eine Chemo. Mhm. Ich kannte das halt nicht. Und dann, es ist, als es dann hieß, nee, du kriegst eine Chemo und du wirst deine Haare verlieren. Sie hat es in einem Atemzug gesagt, wo ich mir so dachte, ja gut, die Haare sind jetzt mein geringstes Problem. Mhm. Aber gut, wahrscheinlich, weil ich so jung bin, ne? Und dann ja Optik irgendwie auch eine Rolle spielt. Aber ja, das war schon, ich glaube, ich habe damals alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Weil ich wusste, ich weiß gar nicht, wusste ich, dass du gerade beim Sport bist? Also und da Weil ich meine, du hättest ja gerade auch im Auto sitzen können und zu unserem Treffen fahren können. Und dann, also, ach, da kann es halt schon wieder anders aussehen, ne?
Ja. Wobei ich auch gleichzeitig glaube, also ich glaube ja auch immer, dass es auch alles genau richtig so ist, wie es ist. Und ich glaube, es war auch genau richtig, dass wir uns mit, also dass wir miteinander verabredet waren. Und halt nicht vielleicht jemand anderes, der ja es vielleicht anders oder der es nicht halten hätte können, so in dem Sinne. Weil das habe ich jetzt ja auch erst über die Zeit, das war damals ja für mich auch noch gar nicht so präsent, aber deswegen ist es eigentlich auch schon wieder so kuriose Fügung irgendwie, weil ich jetzt mittlerweile ja auch für mich selber festgestellt habe, wie gut ich einfach auch so im Emotionen halten von anderen Personen bin und dass ich auch einfach das große Potenzial mitgebracht bekommen habe, ja, einfach so diese Ruhe nach außen zu strahlen und viele auch immer so zu mir sagen, oh Steffi, wenn du da warst, jetzt geht's mir so gut, jetzt bin ich so ruhig und als du gegangen bist, war irgendwie alles wieder wuselig. von daher, ja, glaube ich, also habe ich es tatsächlich im Nachhinein gar nicht so empfunden von, du hättest es jetzt besser machen können, weil ich mir auch in so einer Situation immer denke, also es muss halt raus, ne? Und irgendwie, klar, kann man jetzt drüber nachdenken, okay, wie sagt man es jetzt jemandem? Aber letztendlich kann man, glaube ich, so eine Diagnose auch irgendwie gar nicht gut jemandem erzählen. Ja. Also, ne, klar kann man jetzt vielleicht gucken, okay, wie ist gerade die Rahmenbedingung? Ist derjenige gerade zu Hause oder wie auch immer? Oder kann man sich sehen oder was weiß ich? Aber ich glaube, was da auch wirklich wichtig ist, und das hast du, glaube ich, ja auch für dich so dann gemacht, dass es wichtig ist, dass du einen Kanal findest, wo jetzt auch erstmal so diese erste Emotion raus kann. Da ist halt vielleicht auch die Frage, wie man da vor Ort, also dass man da vor Ort, das weiß ich jetzt ja nicht, wie da so die Situation war, wie man da jemanden so entlässt, ob es dann einfach ist, so hier hast du die Diagnose und Tschüssikowski.
Ja,
weil genau das ist, finde ich, dann auch nochmal ein viel größerer Punkt, der einfach auch wichtig ist. Ja, vielleicht kann ja das hier auch irgendwie dazu anregen, dass da einfach Änderungen passieren, weil ich finde, dass gerade da auch in dieser Kommunikation mit den Ärzten,
da läuft sehr
so
viel
wichtig
schief,
ist und dass da ja so viel einfacher irgendwie aufgefangen werden kann, um dann auch diesen ganzen nachfolgenden Prozess irgendwie auch viel leichter zu gestalten. Aber ich glaube, ja, also
ich glaube, es kommt auf den Arzt drauf an und gut, in der Charité war ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht lange. Und mein jetziger Lieblingsarzt, der hatte mir jetzt bei der Zweitdiagnose eine Psychoonkologin hingestellt. Aber da werde ich auch in einem anderen Kapitel nochmal drauf eingehen, war es denn erstmal so, dass ich noch geschockter war, weil ich dachte, okay, so überbringt man die Todesdiagnose. Aber ich hatte schon mit Patienten geredet, die Todesdiagnose erhalten haben und da war auch keiner dabei. Und das ist halt wirklich schockierend. Also eigentlich, so erging es mir jetzt die Male, kriegst du die Diagnose gesagt, klar lässt es den Arzt auch nicht kalt, aber dann kriegst du deinen Laufzettel in die Hand und dann wirst du zu den nächsten Terminen geschickt. Und ich weiß noch, in der Charité hatte ich den MRT-Termin, hatte dann auch da eine ganz Jungsche und sie dann erstmal so, ja und warum sind Sie hier? Ja, die MRT-Geräte sind hier ausgefallen, aber Sie soll ich hier irgendwie trotzdem rannehmen? Ja, müssen Sie mal kurz warten und erzählen Sie mir mal kurz Ihre Geschichte. Und ich nur so, ich musste das ja dann das allererste Mal aussprechen. Und das war schon so, ja, ich heiße Janina und ich habe Krebs. So, und es war so total surreal für mich. Also ich hab wirklich nichts empfunden und ich habe auch gar nicht daran nachgedacht, als ich dir das gesagt habe, ne, so von wegen, wo könntest du sein, was machst du gerade, sondern ich wollte nur meine Pflicht nachgehen und dir rechtzeitig absagen, nicht, dass du schon auf dem Weg dorthin bist, das war einfach nur dieses Pflichtgefühl, anstatt mal zu sagen so, okay, ich halte kurz die Luft an, es geht gerade.
Wie geht's mir eigentlich gerade?
Genau, wie geht es mir und ja, aber ich habe schon immer gesagt, nee, eigentlich geht's mir gut, weil wenn du Krebs hast und man ihn noch bekämpfen kann, dann merkst du es körperlich nicht. Du merkst ja erst durch die Chemo, dass es dir wirklich schlecht geht. Und klar, ich rede jetzt nicht vom Endprozess, sondern vom Anfangsprozess. So, du siehst ja auch auf der Straße nicht jemanden an, ob er Krebs hat oder nicht. Ne? Ja. Erst wenn er die Chemo macht. Vorher sitzt er noch da oder jetzt sieht man mir ja auch nicht an mit einer Perücke auf dem Kopf und ein paar Wimpern dran, wie schwer krank man wirklich ist. Aber Magst du mal erzählen, du hast ja schon erzählt, du hast dich da hingesetzt und deine Chefin, deine Vorgesetzte hat ja noch mit dir geredet, wie ich dir das preisgegeben habe. Also du hattest wahrscheinlich dein Handy in der Hand, ne?
Ich hatte mein Handy in der Hand, ja, denn ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja.
Aber hatte ich dir eine Sprachnachricht? Gab es damals schon vor 5 Jahren Sprachnachrichten?
Nee, du hast, ich glaube, einen Zweizeiler geschickt, so ja. Nach dem Motto.
Ach, ein Zweizeiler auch noch? Ja, oh Gott, bin ich schlecht.
Ich habe auch tatsächlich, aber du hattest jetzt ja eine neue Nummer, deswegen ich habe jetzt gar nicht die Nachrichtnummer, ich wollte sie nochmal raussuchen, aber dann hätte ich in der alten Nummer mal gucken müssen im Chat. Das war tatsächlich eine sehr kurze und knappe Nachricht, nur so nach dem Motto, ich kann doch nicht kommen, weil ich habe jetzt Krebs so. Aber du hast noch geschrieben, mir geht's erstmal gut, mach dir keine, also ist auch wieder, wirklich, Genie at its best, mach dir keine Sorgen. Ja, okay. Und ich glaube, ich habe dich auch versucht dann anzurufen, aber da warst du dann ja auch nicht rangegangen und ich hatte dann ja auch irgendwie nur geschrieben so, keine Ahnung mehr, was ist, ruf an, so nach dem Motto. Das war, also auf der anderen Seite jetzt ist es halt wirklich so dieses, was ich ja auch immer generell sehr schwierig finde, so diese Hilflosigkeit in Anführungszeichen, wenn man nicht weiß, was kann man tun, obwohl man halt helfen will. Und da finde ich, das ist auch einfach was ja viel mehr in die Welt gehört, so dieses, jetzt nicht nur für die engsten Angehörigen im Sinne von die Eltern, Partner, Kinder, je nachdem, in welchem Altersstadium man jetzt mit so einer Diagnose konfrontiert wird, sondern dass vielmehr auch so darüber geredet werden sollte, was hilft denn wirklich jetzt diesem Menschen, auch wirklich jetzt so im Umfeld, weil jetzt als eine Freundin ist das eben dann auch immer irgendwie nochmal so was anderes, weil man fährt dann ja jetzt auch nicht einfach nach Hause und sagt so, okay, ja, ich bin da, was können wir tun, so nach dem Motto, weil man weiß ja auch gar nicht so richtig, okay, was will derjenige jetzt eigentlich? Also das weiß ich noch, dass so das halt ging gleich so in meinem Kopf los. Okay, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt hin? Fange ich sie jetzt noch irgendwo ab? Oder was will sie jetzt eigentlich? Vielleicht will sie auch ihre Ruhe, weil ich dann auch natürlich, dann versucht man sich ja in die Lage zu versetzen, desjenigen und denkt jetzt drüber nach, okay, was würde ich vielleicht wollen? Aber letztendlich das, was man selber braucht, ist ja auch meist nicht das, oder ist ja nicht immer unbedingt genau das, was ja auch der andere dann in dem Fall braucht. Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel, oder ich weiß, na gut, man kann sich schwer natürlich in solche eine Situation versetzen. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der irgendwie da, also der gewollt hätte, dass jemand da ist und ich mich einfach in den Arm nimmt. Halt da, ne? Ja. Aber ich weiß auch genauso gut, dass es ja auch viele gibt, die erstmal mit sich alleine sein wollen und mit sich alleine überhaupt erstmal überlegen. Jetzt auch gerade, da war der Kleine ja auch noch sehr klein, paar Monate. Und von daher ist es ja dann auch nochmal, da muss man ja auch erstmal nochmal drüber nachdenken, okay, wie geht man jetzt damit um so? Und deswegen war das halt so das, was bei mir sofort losging, okay, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich sie erreichen? Auch wenn sie jetzt nicht rangeht.
Ja, aber du bist halt auch der Mensch, der was tun möchte. Ne? Ja. Dann gibt's ja auch die Menschen, zum Beispiel, ich weiß noch, bei der Uromi von dem Kleinen, die haben wir ja komplett rausgehalten aus der Ersterkrankung und ihr haben wir das erst übermittelt, als wieder alles gut war, weil wir dachten, momentan geht's ihr mental nicht so gut und die würden wir halt komplett reinreiten. Im Nachhinein kam raus, nee, also zu diesem Thema war sie total standhaft und nachher hat sie mich auch richtig gut unterstützt. Man weiß es halt nicht, ne? Und deswegen bin ich auch wirklich dankbar dafür, dass ich jetzt bei der Zweiterkrankung irgendwie viel, viel mehr mitnehmen konnte und auch mit der Psychologin drüber geredet habe. Da war ich noch mit meinem Mann. Wir hatten eigentlich einen Termin da, um einfach so alles mal aufzuarbeiten. Also gar nicht, weil wir jetzt Probleme haben oder so. Und dann musste ich ihr das halt auch erstmal sagen. Und so, ja, ich habe jetzt wieder Krebs. Und dann war das halt eigentlich ganz gut, dass wir beide da waren. Und dann hat sie uns halt auch Tipps mit an die Hand gegeben und ja, bevor wir zur Vorlesestunde gehen, hast du denn noch eine Geschichte, die dich berührt hat? Weil ich gehe ja immer noch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer drauf ein. Ja, vielleicht magst du ja mal erwähnen, was dich irgendwie zu dem Thema berührt hat oder was dich so weitergebracht hat.
Ja, ich habe tatsächlich gestern in einem anderen Podcast wieder eine Sache mitgenommen und letztendlich ist es auch was du ja immer wieder im Laufe deiner, der gesamten Krankheitsphase auch wieder gespiegelt hast. Und das ist halt wirklich dieses Thema auf die eigene Intuition hören. Mhm. Weil gestern in dem Podcast, in dem ich gehört habe, da ging es auch um jemanden, der durch einen schlimmen Unfall querschnittsgelähmt ab Halswirbelsäule quasi ist. Und der,
Gänsehaut.
Ja, der in dem Moment, also der in der Situation, wo es zu dem Unfall gekommen ist, 2-3 Mal angefragt wurde, ob das so gemacht wird oder nicht. Und der die ersten Male immer gesagt hat, nee, irgendwie fühle ich das nicht, ist glaube ich nicht das Richtige. Der einfach in sich so ein Gefühl hatte von, nee, ich möchte das nicht machen. Und dann wurde nochmal gefragt und wurde nochmal gefragt. Und am Ende hat er dann angefangen, irgendwann mal, es ist ja so, ne? Es ist ja im täglichen Leben immer auch so. Du hast die Möglichkeit und die Möglichkeit und erstmal sagst du nee. Und wenn das aber mehrfach zu dir kommt, denkt man ja schon irgendwann mal drüber nach, okay, soll ich das jetzt vielleicht doch machen? Ist ja wie mit gewissen Behandlungsmöglichkeiten auch. Es gibt ja teilweise so viele verschiedene Optionen. Und dann sagt man vielleicht erstmal aus einer Intuition heraus, nee, will ich nicht. Dann siehst du es, dann liest du irgendwas drüber, dann hörst du es. Und dann irgendwann denkt man ja schon, okay, vielleicht beschäftige ich mich doch mal damit. Und so war es halt bei demjenigen auch. Und dann hat er abgewogen hin und her. Und was bringt es mir? Was ist vielleicht nicht so gut? Hat sich letztendlich dafür entschieden, mit der Konsequenz, dass er dann bei dieser Sache so einen schlimmen Unfall hatte, dass er halt, wie gesagt, jetzt querschnittsgelähmt ist. Vorher Leistungssportler war und ja, sein Körper in Anführungszeichen sein Kapital war. Und das hat mich gestern wieder, ja, einfach nochmal so sehr darin bestärkt, auch in dem, was ich ja letztendlich mit meiner Arbeit mache, Menschen dabei zu unterstützen, wieder diese Intuition erstmal, also überhaupt erstmal diese innere Stimme zu hören und dann vor allem auch für sich Strategien zu entwickeln, das danach zu handeln. Weil das eine ist ja immer so, ich habe jetzt die Intuition und ich lasse mich dann doch irgendwie auf gut Deutsch belatschern von außen und mache dann doch was anderes. Und das ist was ich gestern, deswegen war das so schön, was mich wieder mit dir so verbunden hat, weil ich da wieder mich auch dran erinnert habe, wie oft wir auch gesprochen haben und wie oft du gesagt hast, irgendwie, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl oder ich weiß nicht so recht. Und im Nachhinein halt immer du festgestellt hast, ja, ich habe es einfach am Anfang schon gemerkt. Ich habe schon gefühlt, ich habe schon gespürt, ist jetzt nicht richtig oder das ist vielleicht nicht so gut. Da ist irgendwas komisch, obwohl die Ärzte gesagt haben, machen Sie sich mal keine Platte, ist alles gut, ist alles normal, wir warten mal nochmal 3 Wochen ab. Und manchmal ist es ja genau, man will mal nicht so sagen, hätte, wenn und könnte und so, aber letztendlich geht es einfach um diese innere Stimme. Ich glaube so fest daran, dass in uns irgendwas noch viel intelligenteres ist als dieses Hirn, was wir hier oben haben.
Unser Herz,
ja. Ja, und dass wir einfach wieder lernen dürfen, das zu hören und danach zu leben. Und das finde ich einfach so wichtig. Gerade jetzt auch, wo wir hier sitzen und auch vorhin ja nochmal drüber gesprochen haben, gerade, ja, weil es auch bei dir so viele Punkte gab, wo du diese Stimme hattest.
Ja, ne? Aber ich finde, im Außen fühlt man sich auch gerade bei der Person, die du gerade erwähnt hast, diesen Druck, ne? Ja. Es wird keine Meinung heutzutage akzeptiert und das finde ich so schlimm. Bei meiner Familie ist das ja auch so, dass die wissen, okay, beim 5. Mal sagt Genie ja, ne? Und dann wird halt 5-mal nachgebohrt und ich muss jetzt halt auch lernen oder habe jetzt auch durch diese ganze Geschichte gelernt, nein, wenn ich Nein sage, dann heißt das Nein. Ja. Das ist nicht böse gemeint, das ist nicht gegen euch gerichtet. Das ist einfach, für mich persönlich geht es gerade nicht. Für mich persönlich entwickelt sich das gerade in eine falsche Richtung. Ja. Und meine Grenze ist hier und die möchte ich nicht überschreiten. Und ja, ne, hätte die Person sich jetzt nicht belatschern lassen, dann wäre es vielleicht anders. Aber hätte, wenn, ne? Und damit ihr jetzt vielleicht, ja, wenn ihr so eine Diagnose erhaltet oder auch die Angehörigen, ne? Weil ich finde, es ist, du sagst zwar, ja, es geht in dem Fall um mich, aber ich denke auch an die Angehörigen, ne? Weil was ist denn, wenn du vor einer wichtigen Prüfung gerade stehst und ich der Person oder dir jetzt halt gerade, du hättest eine Prüfung vor dir und ich schicke dir jetzt so einen Zweizeiler so, hey, ja, du, wir können uns nicht treffen, ich habe Krebs, aber mach dir keine Sorgen, ne? Also sorry. Und dann musst du da eine Prüfung ablegen oder hast ein wichtiges Bewerbungsgespräch und keine Ahnung, oder fliegst los und dann erreichst du mich nicht mehr, weil du im Flugmodus bist. Ja. Das ist, ja, da denke ich halt dran. Ne? Ja. So, die Sachen darf man halt auch nicht missachten, weil es geht bei dieser Diagnose nicht nur um einen selber, sondern um alle Menschen, die um einen herum sind, ne? Um alle Herzensmenschen. Und ja, Pflichtbewusstsein hin oder her, man hätte das deutlich sensibler machen können. Und deswegen sprechen wir heute hier in der Runde Tacheles. Auf jeden Fall ist mir das immer noch mega unangenehm. Und vor allem jetzt, wo ich weiß, dass ich dir einfach nur so einen Zweizeiler geschickt habe. Ja, ganz schlimm. Aber wie wir es jetzt besser machen können, erfahrt ihr jetzt in der Vorlesestunde. Denn es geht darum, wie sagen wir es am besten unseren Freunden, Angehörigen und Familienangehörigen, damit ihr diese Fehler nicht macht, wie ich es getan habe, gebe ich euch ein paar Tipps mit in meinem Kapitel. Ich hatte also zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte ab, bis ich die Herzensmenschen persönlich wiedersehe, oder ich konnte es ihnen schriftlich mitteilen. Leider funktionierte meine bevorzugte Variante, es den Menschen, denen ich etwas bedeute, persönlich mitzuteilen, diesmal nicht. Es ging so schnell. Wir hatten nicht einmal eine Woche Zeit, um es überhaupt jemandem persönlich erzählen zu können. Wir waren die ganze Zeit im Krankenhaus und wurden von einer Untersuchung zur nächsten geschickt. Mein Partner und ich setzten uns im Krankenhaus noch zusammen und redeten darüber, wer was erfahren soll. Wen wollte ich auf diesem Weg mitnehmen? Dieser Weg, der vielleicht mein letzter ist. Wir wollten es persönlich der engsten Familie mitteilen und luden sie spontan zu einem Grillfest zu uns nach Hause ein. Komischerweise hatten auch alle Zeit. Ob sie schon was geahnt hatten? So wie ich bin, versuchte ich die Stimmung zu lockern und meinte, nein, nein, wir bekommen kein weiteres Kind. Dann erzählte ich gerade heraus, wie es uns die Woche im Krankenhaus ergangen ist, was dabei herauskam und was auf uns zukommt. Wir wandten die Tipps von meiner Psychologin an. Wir antworteten auf jede Frage direkt, ohne Verschönerung. Man versucht alles in unserer Macht Stehende, um die Menschen um uns herum zu beschützen. Doch in diesem Fall ist es nicht angebracht. In diesem Fall zählt es dem anderen deutlich zu signalisieren, wie du selbst empfindest, was du brauchst und dir vom Gegenüber wünscht. So kann von allen Seiten nach bestem Wissen agiert werden. Wir vereinbarten, dass in Zukunft Auskünfte über meinen Mann erfolgen und wenn sie Fragen haben oder einfach nur was loswerden möchten, sie ihm jederzeit schreiben dürfen. An dem Nachmittag gab es viele Tränen, doch es wurde auch gelacht, gegessen und insgesamt, wenn ich daran zurückdenke, hatten wir einen wunderschönen Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein. Dieses Mal wollten wir auch die Uromi mit einbinden. Wir hatten sie bei der Ersterkrankung schützen wollen, doch als ich die Chemotherapien abgeschlossen hatte und wir meine Krebserkrankung dem Rest der Familie bekannt gaben, war sie mir eine große Stütze. Nichts von unseren Befürchtungen, dass ihr Gesundheitszustand sich durch meine Diagnose verschlechtern würde, traf ein. Im Gegenteil, sie konnte mir mit Rat und Tat beiseite stehen. Und das hat uns beiden einen deutlichen Mehrwert gegeben. Manchmal bedeutet es aber auch, sich von Menschen zu trennen, von den sogenannten Zeitfreunden. Euch wird deutlich werden, wen möchte ich mit auf diese Reise nehmen und für wen wird diese Reise zu Ende sein. Auch wenn es weh tut, muss man lernen, ehrlich zu sich selber zu sein. Waren die Menschen für euch da bei kleineren Schwierigkeiten oder sind sie nur anwesend, wenn es um Spaß und Anerkennung geht? Meinen Freunden oder entfernten Verwandten, die ich auf diesem Weg mitnehmen wollte, schrieb ich diese Zahlen. Die ein oder anderen fanden es nämlich schon komisch, dass ich alles absagen musste, obwohl ich mich schon sehr auf die Einladung gefreut hatte. Das heißt ja nicht nur, weil man absagt, dass man nicht dabei sein möchte, sondern dass man halt andere Prioritäten hat und in dem Fall war es halt die Krankheit, die Genesung, die dann im Vordergrund steht. Das heißt nicht, dass man sich gegen die Person entschieden hat, auf dessen Party man nicht war, sondern das heißt einfach nur, dass man für sich selber gerade da sein musste.
Ja.
Ja. Steffilein, magst du vielleicht mir deine Nachricht, magst du mir vielleicht meine Nachricht, die ich dir geschickt habe, und ich hoffe, ich habe es beim zweiten Mal etwas besser gemacht, noch einmal unseren Zuhörern vorlesen und einfach, ja, deinen Senf dazu zu geben. Was hätte ich besser machen können und was war diesmal anders?
Ja,
als bei dem Zweizeiler.
Lese es bitte nur, wenn du gerade in einer ruhigen Situation bist, sonst lese es an einem anderen Tag.
Und jetzt kommt schon was ganz Wichtiges. Danach kamen nämlich direkt Absätze.
Oh ja, die waren mir ganz wichtig.
Und da muss ich tatsächlich als erstes sagen, das war das Erste, was mir hier schon aufgefallen ist, was natürlich viel angenehmer in dem Sinne war, weil ich kann mich noch erinnern, ich weiß tatsächlich nicht mehr zu 100% genau, wo ich in dem Moment war. Ich weiß aber, dass ich noch unterwegs war. Also entweder bin ich gerade auf dem Heimweg gewesen oder gerade auf, weiß ich jetzt nicht mehr, vielleicht auch auf dem Weg ins Büro. Auf jeden Fall war ich unterwegs. Und was ich immer häufig mache, ist, dass ich mir dann, hier im Handy kann man ja, man kriegt ja eine Pop-up-Nachricht, kann man ja runtersliden quasi und schon mal die Anfänge sehen von der Nachricht. Und das ist natürlich etwas, wenn man das jetzt liest. Gut, ich bin ein grundsätzlich super neugieriger Mensch. Also natürlich war es für mich dann schon so, okay, sobald ich ankomme, will ich es lesen. Aber wenn man natürlich gerade in so einem Moment ist, und eben vielleicht wie ich runterslidet, den Anfang der Nachricht liest und nicht erstmal sofort gleich den Knaller auf dem Tisch hat, sondern sieht, okay, wenn du gerade in einer ruhigen Situation bist, wenn man weiß, okay, man ist gerade nicht in einer ruhigen Situation, hat man hier schon mal die allererste Möglichkeit zu sagen, gut, ich lese es nachher. Ich habe es dann eben ja auch so gemacht und dann aufgemacht, als ich eben zu Hause war. Und dann ging es folgend weiter. Ich muss dir leider mitteilen, dass ich wieder Krebs habe. Nach den Operationen hatte ich einen schmerzhaften Knubbel getastet und die Hoffnung, dass es nur ein Hämatom von der OP ist, hat sich leider nicht bestätigt. Jetzt ging alles ziemlich schnell und mir blieb die Zeit nicht, es dir persönlich mitzuteilen, was ich liebend gern getan hätte. Wir haben die Mitteilung am Dienstag erhalten. Seitdem sind wir jeden Tag für weitere Untersuchungen im Krankenhaus. Am Montag beginnt bereits die Chemotherapie. Ich möchte nicht, dass du dich wunderst, wenn ich nicht antworten sollte. Ich möchte dich an meinem Leben teilhaben lassen. Genauso wünsche ich mir, auch Teil von deinem Leben zu bleiben. Du brauchst mich nicht schonen und ich freue mich, immer über deinen Alltag zu hören. Das ist das, was mir Normalität schenkt. Ich habe dich sehr lieb. Hm. Und ja, was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass ich, also dass es natürlich so viel leichter ist, zu wissen, also ganz klar einfach zu wissen, so dieses Thema Klarheit und Wahrheit ist ja einfach was, was du jetzt ja auch so über die Zeit für dich mitbekommen hast, was so wichtig ist, was einem selber auch so viel Ruhe gibt und so viel Leichtigkeit auch. Und das ist das, was ich da einfach mitnehmen konnte jetzt in diesem, oder im zweiten Male, meinem zweiten Beispiel, dass ich eben natürlich dadurch schon gleich viel besser wusste, in dem Sinne damit umzugehen, als dass ich wusste, okay, du meldest dich jetzt erstmal nicht, was ja völlig fein ist, aber dass du einfach ja nicht so in Watte gepackt werden willst, sondern einfach trotzdem ja Teil sein willst. Und das ist was, was ich jetzt auch so über die Zeit immer wieder festgestellt habe, dass es da auch bei mir immer wieder Momente gab, wo ich zum Beispiel ja, aus Schutz, sage ich jetzt mal, vielleicht auch gewisse Sachen nicht erzählt habe oder wo, keine Ahnung, wenn man dann vielleicht auch schon weiß, okay, wahrscheinlich passt es gerade eh nicht oder wenn man weiß, okay, es war gerade eine Chemowoche, dann braucht man gar nicht erst fragen, hast du Lust oder nicht, weil ich finde, das ist auch mal so was ganz Wichtiges so, oder was heißt was ganz Wichtiges, es ist nicht so einfach, damit umzugehen, so dieses Maß zwischen, ich pack denjenigen jetzt in Watte und, ich tue einfach so, als wäre nichts, weißt du? So dieses Maß so dazwischen zu finden, ist, finde ich, echt herausfordernd. Und das hast du jetzt einfach mit der Nachricht in dem Sinne so viel leichter gemacht, als dass du da ja schon ganz klar gesagt hast, hey, ich bin trotzdem noch da und ich will auch weiterhin da sein. Und ja, nimm mich einfach mit auf der Reise, auf der du dich befindest, in Anführungszeichen. Wenn ich kann, antworte ich. Wenn nicht, nicht schlimm. Du weißt aber Bescheid.
Ja, weil es gibt ja auch, ich finde zum Beispiel, Neid wird ja immer so negativ gesehen, aber es gibt ja auch diesen positiven Neid, ne? Mhm. Zum Beispiel bei mir ist es auch immer so, wenn einer irgendwie eine tolle Reise hat oder ich weiß damals noch in der Hotelzeit, in meiner Ausbildung, da hat einer einen Fernseher gewonnen zur Weihnachtsfeier und alle so, oh nee, die hat es überhaupt nicht verdient. Und ich meinte zu ihr so, ey, mega cool, aber ich hätte es auch gerne so, ne? Aber ich habe mich mega für sie gefreut, weil warum soll ich denn jemandem etwas nicht gönnen? Und wenn ich sowas haben will, ja, dann kaufe ich es mir halt selber. Also so, ne?
Ja.
Und es ist doch voll schön, wenn deine Lieblingsmenschen oder die Menschen, die dir wertvoll sind, um dich herum auch schöne Sachen erleben können, ne? Und dir davon auch preisgeben können, weil in erster Linie bin ich immer noch Mensch und Freundin und Mama und Ehefrau. Und bei mir kommt irgendwo ganz, ganz hinten, ja, ich bin die Kranke, ne, die ich jetzt halt natürlich auf Instagram und so präsentiere. Aber das ist mir so wichtig, das den Menschen mitzugeben, weil bei meiner Chemo war es ja auch so. Wir haben vorhin schon drüber geredet, dass halt viele waren ja viel, viel älter als ich, meistens so 20, 40 Jahre sogar. Und die saßen da wie so ein Häufchen elend. Und ja, aus meiner Kindheitszeit als Cheerleaderin und als Fitnesstrainerin musste ich ja immer die Leute motivieren und an die Hand nehmen. Und da war es dann halt auch so, dass ich mich wirklich übergeben habe, rausgetrottet bin wie so der letzte Lappen jetzt wirklich mal. und dann meinten die Leute halt einfach so, hey, was ist los mit dir? Warum lachst du trotzdem? Ne? Und ich so, ja, für uns ist es nervig, aber ich bin ja noch da, ne? Und für unsere Angehörigen ist es doch einfach so, so viel schlimmer zu wissen, hey, ich könnte jetzt meinen Lieblingsmenschen verlieren. So, ich musste einfach durch. Ich muss die Chemo ertragen, die ich nicht vertrage. Ich muss mit dieser Situation klarkommen. Ja, und das muss man halt auch erstmal verarbeiten. Ja. Aber das kommt nicht in dieser Zeit, wo du da sitzt. Das kommt erst viel, viel später, viel. Ja, bei mir war es, glaube ich, sogar erst ein Jahr später, ne, wo ich erst gemerkt habe, so, ey, okay, es hat doch Narben hinterlassen, ne, und nicht sichtliche Narben, sondern in mir drin, ne. Ja, und das hat den Patienten und meinen Chemo-Buddies halt auch so viel mehr gegeben, ne, als ich das gesagt habe, so, hey, für mich war es nervig, für die Angehörigen ist es eigentlich schlimm, weil die können uns verlieren, so, für was wäre für mich wirklich schlimm, ne, so, wenn ich jetzt sterbe, ja, ich bin weg, aber meine Angehörigen, die leben mit der Trauer. Und heute habe ich auch auf Instagram ein Bild gesehen, da stand drauf, oh, jetzt muss ich lügen. Also auf jeden Fall ging es in diesem Kontext darum, dass es als Mama nicht schlimm ist zu sterben, aber zu wissen, dass die Kinder da sind auf dieser Welt, in der du nicht mehr bist, und von keinem so innig geliebt werden können wie von dir. Oh Gott, da muss ich gleich wieder heulen. Weil ich finde, in dieser ganzen Krankheitsgeschichte ist das Einzige, was mich krass belastet, ist dieses Kinderthema. Ne, das ist nicht so dieses so, hey, okay, du bist denn halt nicht mehr da, du kannst jetzt nicht mehr die tolle Reise antreten oder so. Es gibt ja auch diesen Satz, ja, wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Tag zu leben hast, was würdest du tun? Ja, was würdest denn du tun, Steffi?
Ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe gerade heute Morgen auch den Impuls rausgeschickt, den Tag heute mit der Intention zu starten von heute ist der beste Tag deines Lebens. Und allein das, fand ich, hat bei mir heute Morgen auch schon total den Shift hingelegt, weil ich das für mich ganz oft nutze, so diese Intention von ich mache den Tag heute einfach zu dem besten Tag meines Lebens. Aber jetzt, wenn man wüsste, okay, es wäre der letzte.
Ja, aber das ist halt so die Frage, ne, weil man sagt dann, ach ja, komm, dann wäre ich gern ein Mann in unserem Fall oder ich würde dann dort und dorthin reisen, aber würde man das wirklich wollen? Also ich meine, ich habe es ja selber durchlebt, ne, wir dachten, ich sterbe und dann wollte ich, weil ich so von dieser Trauer eingenommen, das zu wissen, dass das vielleicht meine letzten Stunden, meine letzten Wochen sein können, dass du gar nicht mehr sagst so, hey, ich packe jetzt meine Sachen und reise, weil du gar nicht emotional dazu in der Lage bist, sondern erstmal musst du es ja deinen Angehörigen mitteilen, dass das dein letzter Tag ist.
Ja.
Und andererseits, ja, willst du da halt das einfach mit deinen Lieblingsmenschen verbringen, ja. Und deswegen ist dieser Satz so, hey, ja, lebe, als wär's dein letzter Tag. Ja, dann würde ich wahrscheinlich nur auf dem Sofa sitzen, mit meiner Familie in Arm und heulen. Also jetzt wirklich, wenn man so ganz ernsthaft drüber nachdenkt und das vielleicht ja sogar selber erlebt hat.
Ja, ja. Also ich finde es auch super schwierig, sich das vorzustellen, aber ich glaube, es ist auch, also ich glaube auch vor allem so diese Zeit nochmal ganz bewusst so genießen mit den allerliebsten Lieblingsmenschen irgendwie vielleicht an einem Fleckchen zumindest, wo man sagt, okay, das ist so jetzt, also bei mir wäre es zumindest, ich würde definitiv irgendwo hinfahren, wo Wasser ist. Ich liebe es am Meer oder am Wasser.
Ja, du bist fast jeden Tag am Wasser.
Also wahrscheinlich würde ich irgendwie an die Ostsee fahren oder so und irgendwie so alle Lieblingsmenschen einpacken und sagen, okay, lass uns hier nochmal Fettcocktails trinken und Kirschstreuselschnecke von meiner Lieblingsbäckerei essen oder Pfannkuchen oder sowas. Ja, aber in der Regel sind es dann, ja, wie du schon sagst, es sind dann nicht die Reisen oder es ist dann nichts Materielles, sondern es ist dann einfach Zeit, weil Zeit ist letztendlich ja das, was was einem durch sowas wieder bewusst wird, wie kostbar sie einfach ist und wie, ja, wie wichtig letztendlich einfach das ist. Und deswegen, ja, fand ich jetzt, wie gesagt, auch mit deiner Nachricht das einfach so aus der Angehörigensicht her, so eine gewisse Leichtigkeit war einfach mit da, so diese Leichtigkeit, damit umzugehen, weil ja, aus dieser Rolle heraus ist es eben einfach immer irgendwie, es ist irgendwie immer so ein bisschen schwierig am Anfang, weil man natürlich nicht weiß, ja, wie macht man es denn jetzt am besten richtig oder was ist jetzt der richtige Weg, weil ja auch jeder so unterschiedlich ist, ne? Also jeder will ja irgendwie gefühlt auch vielleicht was anderes. Von daher finde ich das so wichtig, wie du das einfach gesagt hast, so dieses, so ganz klar und gerade raus, so. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, irgendeiner Konstellation vor irgendeiner OP war es auch so, dass du oder er, ich weiß jetzt nicht mehr, über das Handy von der Mann auch noch eine Nachricht geschickt hatten, so nach dem Motto, dass jetzt irgendwie OP ist und wir uns gerne melden können bei ihm, wenn irgendwie was ist, aber du wahrscheinlich erstmal nicht antwortest. Mhm. Und da einfach so, ja, so diese, was ihr einfach fand ich jetzt immer, ich sage, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört, aber so von Mal zu Mal so viel einfacher es uns in dem Falle gemacht hat oder auch du, durch dieses, es einfach offen anzusprechen, offen so darüber zu reden, ganz klar zu sagen und ja, da konnte man dann für sich als aus der Angehörigensicht heraus einfach mitlernen, so von wegen, okay, sie ist halt immer noch die Freundin, die Schwester, die Cousine, wie auch immer, je nachdem, in welcher Beziehung man jetzt steht. Und darf einfach auch genauso weiter behandelt werden und genauso dürfen die Sachen erzählt werden. Und ob du jetzt dann mal so einen Moment hast wie, ah, okay, jetzt bin ich dann vielleicht mal positiv neidisch oder was auch immer, dass ich nicht dabei sein konnte, aber einfach, ja, so diesen Alltag da sein zu lassen und ja, eben auch zu berichten von den Situationen, die man erlebt hat irgendwie und denjenigen da auch mitzunehmen und nicht, ich kann mich noch erinnern, als ich mich vor 2 Jahren, als ich meine Trennung hatte, da hatte ich dir auch erst ja super spät davon erzählt. Natürlich, weil ich auch da so einen Moment hatte von, ja, es ist jetzt richtig, wie auch immer, soll ich sie jetzt damit auch noch belasten, so nach dem Motto. Und für mich da zum Beispiel auch erstmal so dieses damit selber klarkommen, den Prozess hatte. Und ich aber auch noch weiß, wie du gesagt hast, ja, warum hast du nichts erzählt? Ich wäre doch sofort gekommen und hätte mich in den Zug gesetzt, so. Und wo mir da auch erst wieder bewusst geworden ist, ah, krass, Steffi, das war wieder so ein Moment, wo du die Wattebausche ausgepackt hast, wo es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Und das finde ich, ist so dieses, ja, was du jetzt einfach so mit der Zeit ja immer mehr gemacht hast, wirklich einfach so dieses, das offen ansprechen, auch die Menschen mitnehmen auf dem Weg, weil ganz oft war ja bei dir auch am Anfang so, wenn man jetzt nicht daily dabei ist, man bemerkt ja teilweise gar nicht, wie krass ist es denn wirklich so, ne? Weil ja du auch zum Beispiel ist ganz oft, oder nicht ganz oft, aber du ja auch grundsätzlich jemand bist, der immer so jegliche Energie gebündelt hat für die Family und man da natürlich jetzt so als Außenstehender zum Beispiel auch noch sieht, was du letztens, als wir mal gecallt hatten, auch gesagt hast, so dieses, man sieht sie nur, wie sie jetzt wieder da ist und wie sie dahin fährt und wie sie dann da waren und wie sie das macht und gleichzeitig kann sie dann aber nicht zur nächsten Geburtstagsparty kommen oder was weiß ich. Und da natürlich fragt man sich dann gegebenenfalls als Angehöriger vielleicht auch manchmal so, ja, okay, warum ist sie jetzt in den Urlaub gefahren, aber warum kommt sie dann nicht zum Geburtstag? Und das finde ich aber einfach so wichtig, weil gerade da eben auch wieder diese Klarheit ja so viel hilft. Das fällt mir jetzt grundsätzlich sehr leicht, aber ich weiß, dass es vielen nicht so leicht fällt, sich selber einfach da auch mal zurückzunehmen und vielleicht dann auch mal zu fragen. Okay, oder zu sagen, Mensch, okay, oh Mann, finde ich jetzt voll schade, dass du nicht kommst, verstehe ich natürlich, aber ich dachte, es geht dir schon wieder ganz gut, weil du warst ja letzte Woche da und da. Dann hat man die Gelegenheit zu sagen, ja, ich war zwar da, aber ehrlich gesagt war es ein Kampf und ehrlich gesagt war es anstrengend oder was auch immer, also je nachdem. Oder vielleicht ehrlich gesagt will ich einfach heute, weil ich weiß, morgen geht's wieder los mit dem nächsten Chemozyklus, will ich einfach heute die Zeit nur mit meiner Family genießen, weil heute geht's mir noch gut. Morgen wird's mir sehr wahrscheinlich nicht ganz so gut gehen. Und das finde ich einfach so entscheidend, dass wirklich da jeder einfach anders tickt und dass man immer nicht sagen kann, ja, aber bei dem läuft es doch alles supi.
Oh ja.
Warum bei dir nicht?
Ja, so eine Kommentare durfte ich mir auch immer anhören, von wegen, ja, also bei meiner Schwiegermama lief das alles gut, ne? Also das ist ja nicht so schlimm. Und auch die Medien geben das ja auch immer preis, so, ja, Brustkrebs ist zu 80% heilbar, man braucht sich ja theoretisch gar keine Sorgen mehr zu machen, aber Leute, es ist Krebs und man kann von Krebs sterben. Und das sollte halt jedem bewusst sein. Und diese 80%, ja, bedeutet halt immer noch, dass 20% nicht die sind, die überleben, ne? Und gerade wenn man da steht und nicht weiß oder die Ärzte, die das gelernt haben, vor einem stehen und nicht wissen, was das in deinem Körper ist und jedes Mal sagen, ey, ja, keine Ahnung, was das ist, aber es ist nichts Gutes. Klär du uns mal auf, wenn du jemanden gefunden hast. Nun, ich meine, ich war mittlerweile in fast ganz Deutschland unterwegs, ne? Ich glaube, vor 1,5 Jahren war ich, nicht, ich glaube, letztes Jahr war ich in Düsseldorf bei einem Professor, der auch mit dieser Materie von Geburtsstunde auf an quasi zu tun hatte. Der meinte, ey, und dann hat er das gelesen und meinte so, ja, sorry, aber den Krebs, den kennt man doch, ne? Und ich so, ja, kann ich Ihnen das anhand von Bildern zeigen? Also er war wirklich interessiert und total empathisch. Und das hat man ja in der heutigen Zeit wenig. Und dann habe ich ihm die Bilder gezeigt und er war so schockiert, dass er erstmal so seine Hand auf meine Schulter gelegt hatte und meinte so, ja, krass, was du für eine Scheiße erleben musstest. Also sorry, meine Ausdrucksweise, aber das ist halt wirklich gruselig. Und wenn die Menschen, die so viel Erfahrung haben mit dieser Materie, mit diesem optischen Bild, wie es war, nichts anfangen können, wie soll man das selber? Mhm. Also irgendwie, man vertraut dem ja. Ich setze mich ja auch nicht zu einem Fahrlehrer ins Auto, der keinen Führerschein hat. Ne? Und auch wie du das jetzt gesagt hast, so mit diese Energie sammeln, ich beschreibe das immer wie so ein Rasenmäherroboter, der mäht den Rasen. Ab der Hälfte sagt er, oh, meine Batterie wird alle, ich fahre mal lieber zurück, lad mich auf und mach dann den Rest.
Ja.
Und so sollten wir vielleicht auch lieber den Alltag leben, ne? Weil wir mähen den Rasen, sind an der hintersten Ecke angekommen, oh, sehen, da fehlt noch ein Stück. Ja, und dann haben wir aber gar keine Kapazität mehr, nach Hause zu kommen und uns aufzuladen. Ne?
Ja.
Und das fand ich auch so wichtig, weil ich hatte auch dieses Thema mit Freunden, ne, dass mir vorgeworfen worden ist, so, hey, du kannst am Geburtstag von deinem Mann ins Tropical Island gehen, aber du kannst nicht zu meiner Babyparty kommen, zu meinem Geburtstag oder weiß ich nicht was, ne? Wo ich sage, ja, ich war da. Ich war anwesend, aber ich war nicht lebendig. Also es war wirklich krass. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch noch diese heftigen Tabletten genommen. Und ich habe das gemacht für meinen Mann, damit ich noch das erleben kann. Ich war im Wasser, ich konnte nicht schwimmen. Ich bin mit zitternden Beinen gelaufen. Und ich habe zum allerersten Mal, ich habe das glaube ich noch nie jemandem erzählt, einen Behindertenclub benutzt. Also es war so krass, weil ich habe es kraftlich nicht geschafft, die paar Schritte weiter, wo die normale Toilette ist, ich habe es nicht geschafft. Das war so heftig, weil ich habe so krass gezittert, mein Körper war kreidebleich, die Schwiegereltern waren zum Glück mit dabei, dass sie sich um die Kinder kümmern konnten. Und ja, ich habe auch mal gelacht und alles, ne, weil das fand ich damals, also es war so eine lehrreiche Geschichte, die ich damals in meiner Hotelzeit erlebt habe. Da hat sich ein Azubi von mir, also wir waren beide Azubis, der hat sich krank gemeldet. Und dann hieß es am Telefon, ja, aber du klingst ja nicht krank. Und er so, ja, ich habe mir ja auch mein Knöchel verstaucht, ich habe ja auch nichts mit der Stimme. Und das habe ich bis heute so krass verinnerlicht, weil nur weil ich krank bin, muss ich ja nicht wehleidig sein. Also dieses so mich nicht mehr ordentlich artikulieren können, dieses Gejammer. Und klar sage ich, oh, ich habe heute Kopfschmerzen, so, ne? Aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit da sitze, oh, Steffi, eigentlich kann ich das hier gar nicht. Oh, mein Kopf dröhnt. Ja, so, warum muss ich in eine andere Stimmlage gehen? Ich kann doch einfach sagen, so, oh, Steffi, lass uns heute mal langsam machen. Ich habe heute irgendwie Kopfschmerzen, dann weißt du Bescheid. Aber dir das so alle 2 Minuten mitzuteilen. Ich glaube, du hast ein gutes Gedächtnis, dass du dir das in einer Stunde merken kannst, dass ich Kopfschmerzen habe, ne? Also so, es ist schon ein sehr schwieriges Thema. Es gibt halt auch diese Momente, wo man dann sagt so, hey, deine Geschichte tut mir gut und auf der anderen Seite tut es mir halt aber auch wieder nicht gut. Und deswegen habe ich zum Beispiel für mich entschieden, schreibt mein Mann, dann ploppen diese Nachrichten nicht nacheinander auf. Und ich, wenn ich dazu in der Lage bin, wenn mir nicht schwindelig ist, kann ich an das Handy gehen, weil wir haben einen offenen Kontakt. Jeder kann ans Handy von dem anderen gehen und mir diese Nachrichten angucken. Ne? Und ja, mein Mann hatte die geschrieben, weil ich weiß, damals noch nach einer OP kamen so viele Nachrichten auf meinem Handy und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht lesen, ich konnte nicht schreiben. Mir ging es so, so schlecht, das ihm denn geschrieben wurde. Und deswegen haben wir gerade auch am Anfang die Leute, die noch nicht die Nummer von ihm hatten, seine Nummer gegeben, dass alles, was mich betraf, ihm übermittelt werden konnte. Und ich selber konnte dann für mich entscheiden, okay, heute gehe ich damit oder heute nicht. Weil es gibt halt auch diese Momente, wo ich sehe so, hey, die sind alle auf der Party und warum wurde ich nicht gefragt? Ne? Und dann wurde man halt genau nicht gefragt, weil man sieht so, hey, sie kann zu einem sie kann mit ihren Kindern zu Karls gehen, aber sie kann jetzt hier nicht zu mir kommen. Ja, nee, dann lade ich sie halt nicht mehr ein. Ne? Und das ist halt so, wo man sich halt immer weiter voneinander entfernt, anstatt ehrlich miteinander drüber zu sprechen. Deswegen war es gerade wirklich wertvoll, was du da erzählt hast.
Ja.
Ja. Und um zur Vorlesestunde zurückzukommen, lese ich euch jetzt mal weiter meine Geschichte vor. Auf jeden Fall, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, das schriftlich zu machen per WhatsApp, SMS oder ja, vielleicht auch sogar einen Brief schreibt vorher, ne, sind halt einfach ein paar dringende Aspekte zu beachten. Und auch meine Nachricht war halt nicht perfekt, aber ich gab meinen Herzensmenschen einfach so die freie Entscheidung, wann und ob sie diese Nachricht lesen wollen. Ich weiß, Anna hatte mir auch noch geschrieben so, hey, ich bin gerade auf der Arbeit, ich lese die heute Abend durch, ne? Damit sie das halt wirklich in Ruhe auffassen konnte. Weil was ist denn, wenn du gerade ja, auf Dienstreise gehst oder, weiß nicht, auch nach Hause fährst vom Feierabend und dann ploppt so auf, du hast Krebs. Und dann? Ja, große Scheiße, dann baust du den nächsten Unfall. Oh Gott, ich darf das gar nicht sagen. Mann, ich klinge hier böse. Ja, und
oft. Lächeln. Ja.
Schnitt. Ja, und oftmals versenden wir halt die heutigen Nachrichten und Bilder und Informationen, ohne uns vorher zu erkundigen, ob unser Schreibkumpane gerade in der richtigen Auffassung dafür ist. Ja, Steffi, wie siehst denn du das? Wer steht in der Pflicht? Der Empfänger, also sprich du? Oder ich als Schreibender? Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Also, gut, weiß ich nicht, ob ich da die richtige Ansprechpartnerin bin, weil ich bin ja sowieso immer pro Eigenverantwortung. Und ich bin der Meinung, dass eben ja jeder Mensch eigenverantwortlich handeln darf. Und das ist in dem Sinne, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ja auch, also da sind wir alle auch ein bisschen versaut, muss man mal sagen. Ne? Aber ist es meine eigene Verantwortung, wenn ich gerade im Auto sitze, theoretisch nicht an mein Handy zu gehen und Nachrichten zu lesen, ne? Oder wenn ich gerade eben vor einer Prüfung, hattest du ja vorhin auch angesprochen, vor einer Prüfung stehe, dass ich dann halt grundsätzlich keine Nachrichten von wem auch immer lese, außer ich erwarte eine Nachricht vielleicht noch von irgendwem. Von daher glaube ich, ist es gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich bin trotzdem noch der Meinung, wie ich es vorhin am Anfang ja auch schon gesagt habe, dass es wichtig ist einfach, dass man aus seiner Sichtweise heraus, also auch aus der des Erkrankten, offen und ehrlich kommunizieren darf. Und wenn man eben ja so bestmöglich auf der empathischsten Ebene, wie es ginge, eine Nachricht verfasst, ist es, finde ich, völlig in Ordnung. Weil es gibt für sowas nie einen richtigen Zeitpunkt. Nein, also jetzt darüber nachzudenken, okay, mache ich es heute, mache ich es morgen, mache ich es morgens, mittags, abends. Man weiß ja nie, also wenn es danach geht, müsste man ja wissen, okay, wann ist derjenige gerade entspannt zu Hause? Also das wäre vielleicht noch was mir jetzt gerade so kommt. Man könnte natürlich fragen, ey Mensch, wie sieht's denn aus? Also man könnte eine Nachricht schreiben, hey, wie sieht's denn aus? Oder schick mir mal ein Zeichen, wenn du heute Abend entspannt zu Hause bist, ich wollte dir noch was erzählen. So, das wäre vielleicht noch eine Option. Aber dann weißt du trotzdem auch nicht, ob derjenige wirklich gerade entspannt zu Hause ist oder ob er nicht dachte sich...
neugierig ist wie du und sagst so, nee, erzähl mal.
Genau, voll. Und das ist, finde ich, so deswegen Eigenverantwortung auf beiden Seiten in dem Sinne, ne? Dass man eben auch für sich weiß, aus der Angehörigen-Sicht sozusagen, ich habe auch die Eigenverantwortung bei mir, damit umzugehen und ja, das aufzufassen in dem Moment, wo ich es auch halten kann.
Ja, aber zum Thema Handy, du sagst dann zum Beispiel, ja gut, dann geht man halt nicht ans Handy, ne? Aber gerade viele nutzen ja ihr Handy auch als Navigationssystem. Und dann kommt halt wirklich, du hast es einfach da vorne, willst gar nicht rangehen, willst nur gucken, wann du das nächste Mal abbiegen musst. Und dann steht da so, ich habe Krebs. Und deswegen habe ich ja diese ganzen Leerspots dazwischen gelassen, um zu sagen, okay, da ist eine Nachricht, aber nimm dir bitte dafür Zeit. Und nicht, klar, irgendwie kann man sich aber vielleicht auch schon denken, dass er da irgendwas ist, oder? Also ich weiß nicht, wie hast du das denn aufgefasst?
Also jetzt natürlich aus der Situation heraus, wenn man auch weiß, dass es nicht das erste Mal ist, war das schon auch der erste Gedanke, dass jetzt wieder irgendwas ist. Wenn es jetzt vielleicht das erste Mal wäre, also ist einem schon bewusst, okay, ist das jetzt gerade was Ernstes? Könnte natürlich aber auch sein, so hey, keine Ahnung, noch ein Kind, bin wieder schwanger, Trennung, irgendjemand, also irgendwie jemand anderes ist krank oder irgendwie sowas. In dem Fall habe ich jetzt schon als erstes auch gleich daran gedacht, dass irgendwie wieder, also dass irgendwas Schlimmes wieder ist, so, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ja, ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich eine Nachricht vorschicken würde im Sinne von, sag mir mal Bescheid, wenn du Zeit hast, so. Dann schicke ich die Nachricht dann raus. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, es gibt halt eh keinen perfekten Zeitpunkt, ne?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, perfekte Zeitpunkte gibt es nicht. Also,
gerade nicht für sowas auch.
Also, es kommt ja auch immer wieder was dazwischen. Ja. Ne? Du kannst ja deinen Tag perfekt planen, ja, aber wenn die Ampel halt einfach rot ist, dann darfst du halt einfach nicht gehen. Ne? Klar, du kannst rüberrennen, aber dann kann es halt auch wieder anders ausgehen. Ja. Und bei aller Achtsamkeit dem Empfänger gegenüber musst du selber aber auch dafür bereit sein. Nachrichten abzusenden bedeutet andersherum auch, Rede und Antwort zu stehen. Es werden viele Fragen aufkommen. Eventuell könntest du jemanden, der dir nahesteht, drum bitten, sich um deine Nachrichten zu kümmern, so wie ich das jetzt mit meinem Mann gemacht habe. Oder du sagst explizit, dass du erstmal alles versuchst, um zu verarbeiten. Und wenn die Zeit gekommen ist, du gerne Rückmeldung geben kannst. Ne? Aber ich verstehe es halt auch in der Hinsicht, wo ich ja überhaupt nicht zurechnungsfähig war, dass dann halt Fragen kommen und dass dann die Fragen halt auch meiner nahestehenden Person gerichtet sind. Huch, jetzt habe ich mich aber erschrocken. dass die Nachricht halt auch an andere Angehörige gerichtet werden. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben keine Angehörigen mehr. Gerade so ältere Generationen habe ich auch schon kennengelernt, wo sie meinte so, ja, sie hat niemanden, dem sie irgendwas mitteilen kann. Und da ist halt auch irgendwie die Frage, ja, da musst du halt auch alles mit dir selber ausmachen. Das ist halt auch wieder schwierig. Und ja, Steffi, du bist ja auch ein sehr achtsamer Mensch. Und wie du es jetzt beim zweiten Mal aufgefasst hast, hast du ja und zwar schon mitgeteilt. Aber wie gehst du insgesamt mit negativen Mitteilungen um am Handy? Bist du denn eher die Person, die denn schreibt oder das selber erstmal verarbeiten musst oder direkt anrufst? Also du hast ja auch schon gesagt, so du hast mich versucht beim ersten Mal anzurufen und ich bin ja nicht rangegangen. Ich glaube, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, so, ja, Steffi, was soll ich dir jetzt sagen? Mhm. So, ich gehe jetzt einfach nicht ran. So, ich muss jetzt erstmal irgendwie in meinem Kopf ausmachen, wie ich es meinem Mann zu Hause erzähle.
Ja. Ich bin auf jeden Fall eher Typ reden im Sinne von anrufen. Also wenn ich selber irgendwelche, nicht guten Nachrichten habe, bin ich dann schon eher so, dass ich dann schreibe demjenigen so, ey, wann kannst du telefonieren, ruf mich mal zurück oder sowas. Bei mir das leicht, also erstmal, weil ich oftmals in solchen, also Gott sei Dank hatte ich jetzt in meinem Leben noch nie so viele so krasse Situationen, aber ich würde eher schreiben, so kannst du anrufen und dann telefonieren. Aber es kommt ja auch mal drauf an, ne? Du willst es ja dann auch nicht, also das würde ich jetzt so mit 2, 3 vielleicht machen.
Genau,
du willst es ja aber auch nicht 20 Leuten per Telefon erzählen und dann sofort instant so diese Reaktion ja auch mitbekommen, so, ne? Von daher, ich glaube, in solch einer Situation würde ich es sicherlich ähnlich machen wie du, einfach auch damit da so eine gewisse Chance auf beiden Seiten auch ist, erstmal das sacken zu lassen, weil ein Telefonat ist natürlich, du hast dann auch instant das Feedback von dem anderen, mit dem du ja dann irgendwie auch noch umgehen darfst, sollst, wie auch immer. So, von daher ist es, glaube ich, dann schon in dem Fall auch meiner Meinung nach der richtigere Weg, einfach eine Nachricht rauszuschicken, weil dann kann derjenige auch erstmal das sacken lassen. Man selber hat es erstmal raus und dann kann man dann ja vielleicht auch telefonieren, wenn beide Seiten sagen, ja, hey, jetzt passt es für mich.
Ja, es ist wirklich schwierig mit der Situation selber umzugehen. Ich weiß noch, als die Familie hier war, hat auch eine Person, also eigentlich haben alle geweint, aber eine Person war sehr doll davon betroffen, wo ich schon erstaunt war, weil wir gar nicht so den Kontakt zueinander haben. Und die Person hat sich danach halt auch nie bei mir gemeldet und mich gefragt, wie es mir geht. Ne? Und da war halt auch schon so im Rückblick so, hey, warum sitzt du da und weinst? Und ich muss dich noch trösten. Und nachher hast du nicht einmal gefragt in der ganzen Zeit, wie es mir geht. Und es ist halt irgendwie auch schwer zu verarbeiten. Aber wie du halt sagst, jeder Mensch ist anders. Und ich glaube, ich, ganz ehrlich, wäre auch so ein Mensch, der sofort anfangen würde zu weinen. Ich fange ja schon an, wenn ich an zu weinen, wenn ich Dumbo gucke. ja, und ich glaube, da kommt es halt auch wirklich drauf an, wie man ja aufgefangen werden möchte. Und also für mich war es irgendwann auch an diesem Punkt schwierig zu sagen, okay, ich teile dir das jetzt persönlich mit, weil ich keine Lust hatte, die Leute um mich herum alle aufzufangen.
Ja.
Ne, das war halt so, ja, mit meinem Mann war es wirklich so, wir sind ja bei der Zweitdiagnose Wein zusammengebrochen. Es war richtig heftig, weil ich ja dachte, ich sterbe. Und wir haben uns irgendwie immer gegenseitig aufgefangen. Mal ging es ihm schlecht, mal mir. Davon rede ich halt gar nicht. Ne? Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und es tut auch irgendwo gut zu sehen, dass ein Mensch halt auch um dich weint. Das klingt jetzt irgendwie auch schon wieder total gemein, aber irgendwie merkt man ja denn, okay, man bedeutet einem, ne? Und oder man bedeutet einem was. Und dann, aber diese Konstellation war halt wieder so, hey, ich hatte mit dir nichts zu tun. Und du meldest dich danach auch gar nicht, denn hättest du auch nicht heulen brauchen. Also klingt total so fies, aber es ist halt einfach so. Und wir reden ja hier Tacheles, ja, ne? Und ja, ich glaube, du hast auch noch eine Geschichte mitgebracht zum Thema Tipp des heutigen Kapitels. Möchtest du uns darüber mal was erzählen, liebe Steffi?
Ja, ich habe es jetzt ja schon hier und da immer mal anklingen lassen. Ich glaube, das ist echt eine so wichtige Sache. Aus dem, also im besten Falle aus dem Bauch, aus dem offenen Herzen heraus klar zu kommunizieren. Denn du hast es jetzt beim im ersten Teil ja auch schon erwähnt gehabt, dass das dir ja auch damit so viel besser ging, als du jetzt im zweiten Step sozusagen ja viel offener, viel klarer direkt raus das auch gesagt hattest. Und ich glaube einfach, dass das auf allen Seiten, generell im Leben, aber auch gerade in solch einer Situation, allen Seiten so viel hilft, wirklich ja ganz klar aus der Liebe heraus, so empathisch wie es geht, das zu sagen, was man selber gerade empfindet, einfach um den Raum einfach zu öffnen, dass der Gegenüber genau weiß, woran man ist und dann entscheiden kann, wie will man da darauf reagieren etc., weil gerade in solch einer Situation, wie gesagt, es ist super individuell, jeder hat irgendwie andere Bedürfnisse, man weiß letztendlich nie, was will derjenige jetzt gerade in der Situation, was will er vielleicht, vielleicht ist es in der Woche auch schon ganz anders, kann ja auch sein, dass man heute so und morgen das so empfindet und von daher finde ich, ist es einfach der Schlüssel generell im Leben, aber vor allem auch hier wieder, sein Bauchgefühl zu vertrauen, wenn man der Meinung ist, ich möchte jetzt schreiben, schreib, wenn ich der Meinung bin, bei dem will ich lieber anrufen, ruf an. Also mach es so, wie du es für dich in dem Fall am einfachsten oder am leichtesten sich das anfühlt und sprich einfach deine Sichtweise aus und dann kannst du nur, sag ich mal, auf offene Arme, auf offene Herzen letztendlich stoßen. Das finde ich einfach super wichtig. Und das war gestern wirklich wieder so krass für mich, dass ich wieder gesagt habe, ja, okay, genau das ist es, Steffi. Noch viel mehr auf die Intuition hören. Mhm. Und es war bei dir ja auch in so vielen Fällen der Fall, dass du gesagt hast, ich hatte da irgendwie eine Intuition, das kann irgendwie alles nicht so richtig sein und so viele Ärzte einfach nicht gehört haben, beziehungsweise das nicht ernst genommen haben oder ähnliches. Und ja, das ist es einfach. Also ja, diese Stimme in uns, die ist schon nicht ohne Grund da, die will uns was sagen. Und ich finde es einfach so wichtig, die zu hören. Erstmal zumindest die zu hören, so daran nach zu handeln, hast du ja auch schon, ist ja dann auch nochmal Next Level, ne? Mhm. Aber zumindest erstmal die anzunehmen und zu hören und dann mitzunehmen, so in den alltäglichen Entscheidungen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann alle wieder dahin kommen, dass wir eben sie nicht nur hören, sondern auch danach handeln und danach leben.
Ja, und vor allem fühlen im Herzen. Ja. Ja. Und du warst ja auch einer der Menschen, die zu mir meinten, hey, du kannst mit deiner Einstellung und mit deiner Geschichte andere Menschen berühren, du kannst was erreichen. Und das habe ich ja auch in der ganzen Zeit gelernt, dass irgendwie voll viele Patienten zu mir gekommen sind und meinten, hey, danke, dass du da warst. Du bist zwar halb so alt wie ich, aber du hast mir irgendwie wieder neuen Lebensmut geschenkt, auch wenn es hoffnungslos aussieht. Du hast mir gezeigt, ja, ich kann auch in den Urlaub fahren, auch wenn ich todkrank bin. Und ja, dein Podcast Magst du uns mal kurz davon erzählen?
Ja, mein Podcast Business Through the Phone heißt er. Ist tatsächlich, ja, also letztendlich so ähnlich wie jetzt hier mit meiner besten Freundin ein Gespräch über unsere alltäglichen Erkenntnisse, sowohl im Business als aber auch im Privaten. Und ja, es freut mich total zu hören, dass du dir durch eine Folge eben das, was wir ja immer so schön sagen, so, keine Ahnung, hör deine Impulse, hör deine innere Stimme und leb danach, dass du das für dich daraus mitnehmen konntest.
Ja, denn eure erste Folge, was hält dich davon ab, dich zu zeigen, wie du wirklich bist, hat mich nach fast 5 Jahren jetzt dazu gebracht, dass ich auch meinen eigenen Podcast mache, obwohl ich mich ja komplett von den sozialen, also ich war ja wirklich komplettes Nonplusultra, wie man so schön sagt. Ich habe mich ja komplett von den sozialen Netzwerken entfernt, distanziert und jetzt habe ich einfach Kraft gefunden, Mut und ja, auch irgendwie meine Ängste überwunden in der ganzen Zeit und möchte den Ärzten, Angehörigen und Betroffenen irgendwie mitteilen, dass das Leben weitergeht. Und auch wenn es nicht weitergeht, darf man immer noch die Frechheit haben, groß zu träumen.
Ja.
Und ja, wenn ihr mal irgendwelche Inspirationen braucht, lege ich euch super, super gerne Steffis Podcast Business Through the Phone ans Herz. Ja, hört da gerne mal rein. Ich verlinke euch das unten in den Shownotes. Und ja, da kann Steffi euch auch ein paar Weisheiten mit ihrer besten Freundin preisgeben. Und das ist, hört sich einfach wirklich schön an. Also es macht mir immer richtig Spaß, weil ihr habt ja damals angefangen, als ich nach der Zweiterkrankung mit der Chemo begonnen habe. Und das hat mir irgendwie gut getan. Und ich lag da und wusste, ja, okay, es kann jetzt zu Ende gehen. Aber irgendwie hat dieser Podcast mich wirklich dazu gebracht und bewegt, dass ich sage, hey, wenn du wieder lesen kannst, wenn dir nicht mehr schwindelig ist, dann gehst du das Ganze jetzt an. Und ja, jetzt sitzen wir hier.
Ja, so schön. Ich kann mich auch noch erinnern, wie du irgendwann mir meine Memo gemacht hattest, dass du tatsächlich jetzt anfängst, alles aufzuschreiben und eventuell irgendwann vielleicht mal daraus sowas wie so ein Buch entstehen sollte.
Ja,
oder
260
könnte.
Seiten sind schon fertig.
Und das hat mich so sehr jetzt erfüllt, als wir letztens unseren Call hatten und du mir davon erzählt hast, dass du jetzt da überlegst, das zu machen, weil ich mir so dachte, ja, und genau das ist es, genau das ist das, wofür wir ja auch stehen oder wofür ich auch losgegangen bin im Mentoring, die Leute dabei zu begleiten und zu unterstützen, weil ich glaube, dass so viel Potenzial in allem steckt und wir brauchen nicht darüber reden, dass diese Erfahrungen, die hätten wir ruhig auch uns sparen können, so, ne? Also hätte nicht sein müssen. Aber wenn das jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass du mit dieser Geschichte diese Menschen erreichst und die Ärzte vielleicht auch wirklich, wie du schon gesagt hast, endlich mal anfängt umzudenken, nicht nur nach Schema F, sag ich mal so, zu behandeln oder was auch immer, sondern auch sich jetzt zumindestens, wie gesagt, so blöd, wie sich das jetzt anhört, aber für immer daran erinnern werden, da gab es meine Janina, die hatte die Situation, dann ist das so gut gewesen, dass du dich jetzt getraut hast, rauszugehen und es noch mehr Menschen einfach zeigst, sag ich mal, wie kann ich damit umgehen, was bedeutet das, allein auch die ganzen Tipps mal wirklich so zu sehen, weil wie gesagt, als Außenstehender, man sieht ja immer nur so einen kleinen Teil und man sieht ja auch immer nur das, was derjenige will, was man sieht in dem Sinne, ne, und oftmals hält man ja super viel zurück und deswegen finde ich es einfach so wertvoll, spreadet diese ganze Information, den Podcast, die Insta-Page, das Buch, was auch immer, auf jeden Fall mit der Welt, weil ich glaube wirklich, dass das so vielen Menschen helfen wird, egal in welcher Konstellation man sich befindet, einfach diese innere Lebensfreude, die du schon immer in dir hattest, trotzdem nicht zu verlieren. Und das ist einfach so was Besonderes. Und ich glaube, das kann wirklich so vielen Menschen helfen. Das wird ganz großartig. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Dankeschön. Ja, auch gerade was so die Ärzte betrifft, ne, es war ja auch wirklich so jetzt bei der Zweitdiagnose, da hatte ich ja einfach zig Nebenwirkungen. Ich hatte wirklich alles, was man haben konnte. Mhm. Und dann saßen da 3 Assistenzärzte, ein bisschen älter als ich, manche vielleicht sogar in meinem Alter, und meinten zu mir, ja, dann müssen wir die Chemo abbrechen. Und ich gucke die an, ich sag so, stopp, jetzt warten wir mal kurz, ne? Ich sag so, ja, ich habe die Nebenwirkungen, aber ich ertrage sie. Und wenn ich jetzt mit der Chemo aufhöre, bedeutet das, dass ich sterbe. Das ist ihnen schon bewusst. Ne? Und dann war so, dann habe ich ihnen sogar noch mal erklärt, wie so dieses Chemotherapie funktioniert. Dass es ja nicht um den Krebs, den du gerade aktuell hast, geht, sondern es geht ja um die Schläferzellen, die du mit dieser Chemotherapie angreifst. Ich so, wenn ich jetzt aufhöre, dann erwischen wir ja gar nicht die Schläferzellen, die vielleicht nächste Woche wach sind. Ne? So, und dann war wirklich so, die saßen da wie du. Und dann wirklich so, aha, Mund offen, so nickend und dann so, ja, nee, also dann müssen wir weitermachen. Ne? Und ich so, dachte mir so,
ja, wer therapiert hier eigentlich gerade wen?
Ja, genau, also das war aber irgendwie so niedlich, ne, weil so die Ärzte irgendwie so hilflos waren und bei der Erstdiagnose, boah, ich kam damit nicht klar, ich konnte damit nicht umgehen. Und jetzt weiß ich aber auch für mich, hey, es sind Ärzte, die haben sowas noch nie erlebt. Und wenn ich nicht kommuniziere, dann können sie damit auch nichts anfangen. Wenn ich sie sehen, okay, ich habe Nebenwirkung XY, aber sie sehen nicht meine innere Einstellung oder meine innere Stärke. Und dass ich denen dann halt einfach kommuniziere, hey, ja, es ist eine blöde Nebenwirkung, die haut mich auch um, aber ich schaffe es noch einmal. Ich schaffe es vielleicht auch noch zwei oder dreimal, ne? Und dann ist die Chemotherapie vorbei und dann haben wir wieder 1% erreicht, um mich vielleicht am Leben zu halten. Und das ist halt das so, was ich auch den Ärzten mitgeben möchte, ne? Nicht dieses so, wie du halt gesagt hast, steht halt im Lehrbuch und guckt trotzdem nach links und nach rechts, ne? Weil jeder Mensch ist individuell, nicht jede Diät hilft bei jedem Menschen gleich, sondern ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und da müssen wir hingucken. Ja. Und da müssen wir einfach sensibel dafür sein. Klar, man macht Fehler und das ist auch nicht ausgeschlossen, aber ja, ich glaube, du gibst ja immer den Menschen eine ganz gute Weisheit mit. Jedenfalls hast du es mir mitgegeben. Ja, und wir verabschieden uns heute. Ich bedanke mich sehr bei dir, Steffi. Es war so schön, dass du hier mit mir auf dem Sofa saßt.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Ich hoffe, das ist nicht die letzte Folge mit dir. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder oder bei Instagram mit nicht nur ein Kapitel. Steffi verlinke ich euch hier in den Shownotes. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Lasst Liebe da.